Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lade euch ein, mit mir aufzuschlagen, den Abschnitt für die Predigt heute in Titus Kapitel 2, die Verse 1 bis 6. Und während ihr das aufschlagt, darf ich ganz herzliche Grüße bestellen aus der Gemeinde in Gießen. Ich freue mich sehr, heute mal wieder unter euch sein zu dürfen und euch mit Gottes Wort dienen zu dürfen. Wir hören Gottes Wort aus Titus Kapitel 2, ab Vers 1. Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht, dass die alten Männer nüchtern sein sollen, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt. Dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht viel im Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren. Damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Gleicherweise ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen sein sollen. Soweit der Abschnitt für die Predigt heute. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, im August 2020 kam es in einem Krankenhaus in Bielefeld zu einem sehr, sehr tragischen Zwischenfall. Da war ein 26-jähriger Patient und er bekam ein Medikament verabreicht, das eigentlich nicht für ihn, sondern für seinen Zimmernachbarn gedacht war. Als man den Irrtum bemerkte, bemühte man sich noch, dem Patienten zu helfen, aber es war leider zu spät. Ein paar Tage später war er tot. Vor einigen Monaten wieder in Bielefeld, anderes Krankenhaus. Dort gab es einen Rheuma-Patienten und der bekam zwar das richtige Medikament, aber anstatt es ihm wöchentlich zu geben, wie es eigentlich gut gewesen wäre, gab man es ihm versehentlich jeden Tag. Und nach ein paar Tagen war auch diese Patientin gestorben. Dieselbe Stadt, zwei tragische Fälle, zwei Leichen. Und die Ursache für den Tod, die war ähnlich, aber nicht gleich. Einmal war das Problem, dass das Medikament falsch war und einmal war die Dosis falsch, mit fatalen Folgen. Hier in seinem Brief an Titus vergleicht Paulus die Lehre des Wortes Gottes mit guten Medikamenten. Er hat zugegeben, er verwendet in diesem Brief nicht das Wort Medikament, aber er spricht immer wieder von gesunder Lehre. Ja, so zum Beispiel gleich in Vers 1 von unserem Abschnitt, du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Ja, die Leute in Kreta, also wo Titus tätig war im Auftrag von Paulus, die waren von Natur aus alles, nur nicht geistlich gesehen gesund. Kapitel 1 hatte er die Bevölkerung in Kreta pauschal bezeichnet als Lügner, böse Tiere und faule Bäuche. So ganz undiplomatisch hatte Paulus das einfach so gesagt. Und in so einer Situation braucht es geistliche Medizin, gesunde Lehre. Und es ist diese gesunde Lehre, die nicht nur die Kreter vor 2000 Jahren brauchten, sondern die auch wir heute in Deutschland 2000 Jahre später brauchen. Und mein Thema für heute Morgen lautet, wie gesunde Lehre die Gemeinde fordert und fördert. Wir wollen uns drei Dinge anschauen. Erstens, gesunde Lehre fordert und fördert gesundes Gemeindeleben. Zweitens, gesunde Lehre fordert und fördert gesunde Ältere. Und drittens, gesunde Lehre fordert und fördert gesunde Jüngere. Ja, gesunde Lehre ist die Medizin für jede Gemeinde. Aber wie bei Medikamenten im Gesundheitswesen, es gibt dort einiges zu beachten. Die haben ja meistens so eine Packungsbeilage, die Medikamente im Krankenhaus oder in der Apotheke. Und so ist es auch bei der Lehre. Und es sind vor allem drei Dinge, die wir beachten müssen. Das erste ist, Gemeinden brauchen überhaupt Lehre. Vielleicht klingt das für dich selbstverständlich. Du sagst dir, klar, weiß ich. Aber es ist wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern. Ohne Lehre gibt es auf Dauer keine gesunden Gemeinden. Oder um im Bild zu bleiben, es braucht erstmal tatsächlich Medikamente. Und das Zweite, was Gemeinden dann brauchen, sie brauchen nicht einfach nur Lehre, sie brauchen die richtige Lehre. Darüber hatte Paulus ausführlich in den Versen vorher gesprochen, also in den letzten Versen von Kapitel 1. Ja, da hatte er von Irrlehrern gesprochen, von falscher Lehre. Und die So, das, was unterm Strich steht, was Paulus den Gemeinden sagt, ist: Ihr braucht die richtige Lehre und ihr müsst die falsche Lehre in den Wind schießen. Die muss weg. Ja, um wieder im Bild zu bleiben, es braucht die richtigen Medikamente. Falsche geistliche Medikamente sind für eine Gemeinde tödlich. Das Dritte, was eine Gemeinde braucht, neben der Lehre überhaupt, der richtigen Lehre, ist die gesunde Lehre. Vielleicht fragst du dich jetzt, was ist der Unterschied zwischen richtiger Lehre und gesunder Lehre? Gibt es da überhaupt einen? Und ich behaupte in gewissem Sinn, ja. Denn es ist möglich, dass jemand oder auch eine Gemeinde zwar die richtige Lehre hat. Das heißt, man glaubt die richtigen Dinge über Jesus, die richtigen Dinge über Sünde, die richtigen Dinge über unsere Errettung. Und obwohl man überall die richtige Lehre hat, ist die Lehre trotzdem nicht gesund. Denn diese richtige Lehre ist dann irgendwie getrennt vom Leben, irgendwie getrennt von der Anbetung als Gemeinde. Ja, wir bekennen zwar dann das Richtige, aber im praktischen Miteinander und vor allem in unserer Beziehung zu Gott, da sieht man sehr wenig davon, bis vielleicht sogar gar nichts. Und deswegen braucht es richtige Lehre als gesunde Lehre. Das ist mein erster Punkt. Gesunde Lehre fordert und fördert gesundes Gemeindeleben. So, und jetzt stellt sich ja die Frage, was genau ist denn jetzt gesunde Lehre? Ich möchte es mal so sagen, gesunde Lehre ist richtige Lehre in der richtigen Art und Weise. Richtige Lehre in der richtigen Art und Weise. Oder richtige Lehre mit den richtigen Auswirkungen. Ja, immer wieder im Alten Testament sagt Gott zu seinem Volk, und das ist auch heute ganz am Anfang vom Gottesdienst gehört, sie bekennen mich mit ihrem Mund, aber ihr Herz ist weit weg von mir. Die richtige Lehre ist irgendwie da, aber sie dringt nicht durch. Oder wir haben eben das Sendschreiben gelesen an die Gemeinde in Ephesus. Das ist das erste Sendschreiben in Offenbarung 2. Und da schreibt der Apostel Johannes im Auftrag Gottes: Ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht. Und du hast sie als Lügner erkannt. Die Gemeinde in Ephesus, die hatte die richtige Lehre. Die Gemeinde in Ephesus, die bekannte die richtige Lehre. Und das ist gut. Das ist für jede Gemeinde überlebenswichtig. Aber dann urteilt Gott sehr, sehr hart über die Gemeinde in Ephesus. Diese Gemeinde mit der richtigen Lehre. Er schreibt dann weiter: Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Ja, die Lehre war zwar richtig, aber sie hatte sich mit der Zeit irgendwie vom Leben losgelöst. Und Gott sagt, das hasse ich. Gesunde Lehre ist die richtige Lehre, die sich im Leben zeigt. Das haben wir uns jetzt ziemlich ausführlich angeschaut. Und die Frage ist, warum? Erstens, weil ich glaube, dass diese Gefahr für uns als Christen so real ist. Ja, gerade als Gemeinden, die wir sagen, wir halten Lehre hoch. Und wir sehen dann vielleicht in den Gemeinden um uns herum, was passiert, wenn Gemeinden die Lehre, die richtige Lehre nicht hochhalten. Aber wir müssen uns immer wieder die Frage stellen, ist unsere Lehre auch gesund? Ja, ultimativ ist diese Wirkung der guten, der richtigen Lehre, die Auswirkungen in unserem Leben, natürlich etwas, was Gott durch seinen Geist in unseren Herzen bewirken muss. Ja, die Mauer zu durchbrechen, die oft da ist zwischen dem, was wir bekennen, was wir vorgeben zu glauben und dem, wie unser Leben oft aussieht. Aber es ist eben auch unsere Verantwortung. Ja, der Gemeinde in Ephesus schreibt Paulus nicht: Naja, da habt ihr zwar ein Problem, aber jetzt muss Gott eben eingreifen. Natürlich muss Gott das. Aber er spricht die Epheser ganz direkt an. Und er sagt: Tue Buße, kehrt um, ändert das. Und das ist natürlich die Aufgabe der Lehrer in der Gemeinde, die Gemeinde so zu lehren, dass deutlich wird: Lehre, das, was wir glauben, das hat Auswirkungen auf unseren Alltag. Es hat Auswirkungen auf meine Gottesbeziehung, auf meine Sicht auf mich selbst, auf meine Sicht auf andere. Aber es ist eben auch die Aufgabe von jedem Einzelnen in der Gemeinde, das Gehörte, das, was wir hören an Lehre, im Alltag in die Praxis umzusetzen. Darüber nachzudenken, ja, vielleicht gerade heute am Sonntag, was habe ich gehört? mit Freunden oder in der Familie drüber zu sprechen, gute Gewohnheiten tatsächlich einzuüben. Es gibt noch einen zweiten Grund dafür, dass ich das so sehr betone. Und ich betone das so sehr mit der gesunden Lehre, weil unser Abschnitt das hier betont. Vers 1, du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Ja, und in den meisten deutschen Bibeln steht danach ein Doppelpunkt. Im Original, im Griechischen, gibt es keine Satzzeichen. Da gab es sogar anfangs überhaupt keine Abstände zwischen den Wörtern. Das geht einfach durch. Also im Original steht da kein Doppelpunkt. Aber wenn wir das so lesen, dann wird eindeutig deutlich, dahin gehört ein Doppelpunkt. Aber was würden wir jetzt erwarten? Wir würden doch erwarten, dass Paulus jetzt sagt, du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht, Doppelpunkt. Und jetzt kommt die gesunde Lehre. Und tatsächlich kommt die gesunde Lehre. Ja, Paulus hatte sie in Kapitel 1 schon erwähnt, gleich in den ersten Versen des Buches hat er erklärt, was der Kern des Evangeliums. Er tut das auch in Kapitel 2, in Versen 11 bis 14. Aber interessant ist, vielleicht sogar verwirrend ist, hier nach dem Doppelpunkt in Vers 1 tut er das nicht. Ja, was entspricht denn der guten Lehre, Vers 1? Dann kommen die Verse 2 bis 6 und er sagt, ein gutes Leben. Hier sieht man ganz konkret, gesunde Lehre ist Lehre, die das Leben der Gemeinde zutiefst prägt, die nicht tote Theorie bleibt, sondern die in die Praxis umgesetzt wird. Oder anders gesagt, gesunde Lehre ist Lehre, die langsam aber sicher aus Lügnern und bösen Tieren und faulen Bäuchen gesunde Gemeindeglieder macht. Gesunde Lehre fordert und fördert gesundes Gemeindeleben. Gesundes Gemeindeleben mit gesunden Gemeindegliedern. Und um diese gesunden Gemeindeglieder, darum geht es Paulus in den weiteren Versen 2 bis 6. Und er nimmt dabei alle mit rein. Männer wie Frauen, Jüngere wie Ältere. Und er beginnt mit den Älteren. Mein zweiter Punkt, gesunde Lehre fordert und fördert gesunde Ältere. Nochmal Vers 1. Du überrede, was der gesunden Lehre entspricht. Doppelpunkt. Dass die alten Männer nüchtern sein sollen, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Vielleicht stellst du dir jetzt die Frage, ab wann ist jemand bitteschön alt? Also ab wann gehört er zu den Älteren hier? Von dem, was Paulus hier sonst so schreibt, können wir ungefähr ableiten, du bist alt, wenn deine Kinder zumindest weitgehend aus dem Haus sind bzw. auf eigenen Beinen stehen. Umgekehrt bist du jung, wenn du noch keine Kinder hast oder deine Kinder in einem Alter sind, wo sie noch ziemlich viel deiner Zeit beanspruchen. Aber dann hat nicht jeder Kinder, von daher müssen wir irgendwie rückschließen, was meint Paulus hier, vermutlich liegt die Grenze zwischen jung und alt irgendwo bei Mitte 40 bis Anfang 50. Das ist heute übrigens vermutlich weiter hinten, als es damals war, denn damals war die Lebenserwartung kürzer und die Menschen haben früher Kinder bekommen. Aber kommen wir jetzt zum wirklich Wesentlichen. Denn welche Gefahren hat Paulus hier für ältere Männer vor Augen? Ältere Männer können zum Beispiel Folgendes denken. Ich bin jetzt nicht mehr so das blühende Leben. Von daher kann ich mich von meinem Auftreten her eher gehen lassen. Ja, also früher, als ich noch jung war, da waren mir Sachen wie mein Auftreten wichtig, meine Kleidung wichtig. Aber heute, ja, ich komme dann in die Gemeinde und es fällt mir einfach schwer, mir die Namen zu merken. Brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Kurz gesagt, ältere Männer stehen wohl in der Gefahr, sich gehen zu lassen. Und deswegen fordert Paulus hier auf, dass du als älterer Mann nüchtern und ehrbar bist. Ja, nüchtern ist in jeder Hinsicht das Gegenteil von betrunken. Also immer, wenn wir darüber nachdenken, was meint Paulus, wenn er von nüchtern schreibt, er meint immer das Gegenteil von betrunken. Und ehrbar bedeutet so, dass andere vor dir Respekt haben. Ja, jüngere Menschen suchen andere Menschen, an denen sie sich orientieren. Und als älterer, reiferer Christ solltest du ein Orientierungspunkt sein für die Jüngeren. Aber das bist du nur, wenn du dich eben nicht gehen lässt, wenn du bewusst in der Gemeinde lebst. Ja, ältere Männer können auch verbittert sein. Ja, so nach dem Motto, ach, die Jugend von heute, ich verstehe sowieso nicht, wie die ticken. Kommt ihr erstmal in mein Alter. Jetzt habt ihr noch Träume und Visionen, aber später mal, da wisst ihr, wie das Leben läuft. Und da gilt genau das Gleiche. Ja, nüchtern und ehrbar sein. Paulus fügt hinzu, besonnen. Ja, besonnen ist hier Paulus' Lieblingswort in diesem Abschnitt. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, es kommt immer vor bei jeder Gruppe, außer bei den älteren Frauen. Es bedeutet etwas Ähnliches wie nüchtern. Selbstkontrolliert. Ich komme später nochmal darauf zu sprechen. Oder ältere Männer, die können auch denken, ich habe mein Leben gelebt, meine Kinder großgezogen, mich in der Gemeinde eingebracht und jetzt darf ich endlich mal an mich denken. Klar, ich gehe noch in den Gottesdienst, in die Gemeinde, aber die Arbeit, die dürfen jetzt erstmal andere machen. Wenn ich da bin, bin ich da, wenn nicht, dann halt nicht. Paulus sagt, sie sollen gesund sein im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Ja, Paulus liebt ja diese drei Klänge im 1. Korintherbrief, in Kapitel 13 ist es Glaube, Liebe, Hoffnung. In den ersten beiden Versen des Titusbriefes ist es Glaube, Erkenntnis, Hoffnung. Hier ist es Glaube, Liebe, Geduld. Und damit schließt sich der Kreis. Ja, Menschen, deren Leben von einem starken Glauben, von dienender Liebe und von gnädiger Geduld geprägt ist, das sind Menschen, wo die Lehre, das, was sie bekennen, wirklich Auswirkungen hat auf ihr Leben. Im Glauben an Gott, in der Liebe zu den anderen in der Gemeinde und in der Geduld, wenn es auch mal in der Gemeinde schwierig ist. Es sind nicht Menschen, die sich gehen lassen, nicht Menschen, die vielleicht zynisch werden oder sich aus der Gemeinde zurückziehen. Es sind Menschen, die für die Gemeinde da sind, solange es ihre Kräfte zulassen. Klar, ältere Leute sind häufig gesundheitlich eingeschränkt. Aber soweit sie ihre Kräfte zulassen, sollen sie sich hier in der Gemeinde einbringen. Sie sollen gerade mit der Lebenserfahrung, die sie haben, und mit der Zeit, gerade wenn sie Rentner sind, auch mit ihrer freien Zeit der Gemeinde dienen. Das ist, was Paulus ihnen sagt. Und er kommt nach den älteren Männern dann auf die älteren Frauen zu sprechen. Ich lese nochmal ab Vers 1. Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht, Doppelpunkt, jetzt Vers 3, dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt, dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht viel im Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren. Den Frauen sagt Paulus drei Dinge. Zwei Dinge sollen sie lassen, eine Sache aktiv tun. Das erste, was sie lassen sollen, ist Lästern. Und es scheint so, als wäre Lästern wirklich ein zeitloses Problem. Menschen zu allen Zeiten stehen in der Versuchung zu lästern. Männer wie Frauen, nur scheint es so zu sein, damals wie heute, dass es sogar noch eher ein Frauenproblem ist. Und Paulus sagt, lasst es bleiben. Ganz einfach. Das Zweite, was Frauen lassen sollen, das hat bei mir für mehr Stirnrunzeln gesorgt. Sie sollen es nämlich lassen, zu viel Alkohol zu trinken. Ja, mein Eindruck ist, das ist heute eher, nicht ausschließlich, aber eher ein Männerproblem. Damals in Kreta, dafür haben wir auch geschichtliche Quellen, war es ein Problem vor allem unter Frauen. Der Punkt ist, ihr älteren Frauen habt im Allgemeinen mehr Zeit als jüngere Frauen, denn eure Kinder sind groß. Und ich denke, egal ob ihr jetzt ältere Frauen seid oder einer der anderen Gruppen angehört, wir alle haben schon mal die Erfahrung gemacht, zu viel freie Zeit ist keine gute Idee. Da kommt man manchmal auf nicht ganz so gute Ideen. Und deswegen fordert Paulus hier die älteren Frauen auf, sich in der Gemeinde einzubringen. Konkret, sie sollen die jüngeren Frauen lehren. Jetzt ist es so, dass die Bibel sehr klar lehrt, dass Frauen keine Pastoren und Ältesten werden sollen. Das ist sie sehr klar. Das bleibt Männern, die dafür qualifiziert sind, vorbehalten. Aber manchmal sagen Christen dann auch, Frauen sollen unter keinen Umständen lehren. Oder Frauen sollen der Gemeinde möglichst wenig sagen. Oder Frauen sollen sich überhaupt nicht mit Theologie beschäftigen. Und all das ist völliger Unsinn. Nichts könnte weiter entfernt von der Realität sein. Paulus sagt hier eindeutig, dass Frauen lehren dürfen. Nein, er geht sogar noch weiter. Er sagt, dass Frauen lehren sollen. Ja, es ist keine Erlaubnis, es ist ein Befehl. Hier konkret, die älteren Frauen sollen die jüngeren Frauen lehren. Es ist spannend, bei den anderen drei Gruppen, also bei den älteren Männern, bei den älteren Frauen, bei den jüngeren Männern, soll Titus, also der Pastor, ihnen beibringen, wie ein Leben aussieht, das der gesunden Lehre entspricht. Bei den jüngeren Frauen soll das nicht Titus machen, sondern es sollen die älteren Frauen übernehmen. Das hat vermutlich zwei Gründe. Erstens, Titus war ein junger Mann. Wir wissen nicht, ob er verheiratet war oder nicht. Aber wie auch immer, ob er verheiratet war oder unverheiratet, es wäre irgendwie nicht ungefährlich gewesen, wenn Titus sich oft und viel mit jungen Frauen alleine getroffen hätte. Das heißt nicht, dass Pastoren, gerade junge Pastoren, den Frauen, den jungen Frauen in der Gemeinde aus dem Weg gehen sollen. Sie sind natürlich auch die Pastoren der jungen Frauen. Aber gerade in der Beziehung sollten sie sensibel und vorsichtig sein. Es sind schon viele Pastorenlaufbahnen und ganze Gemeinden zerbrochen, weil Pastoren gerade in dem Bereich unvorsichtig waren. Und dann sind Dinge passiert, die nicht hätten passieren dürfen. Und deswegen sind ältere Frauen für jüngere Frauen oft die besseren Ansprechpartner. Und der zweite Grund für diese Anweisung, der hat gar nichts mit Männern und Frauen zu tun, denn Jesus möchte grundsätzlich, dass wir uns in der Gemeinde gegenseitig nicht nur irgendwie dienen, sondern konkret mit gesunder Lehre. Ja, eine Gemeinde ist kein Theater, wo vorne ein paar Leute etwas machen und die anderen konsumieren einfach die ganze Zeit passiv. Nein, eine Gemeinde ist von der Bibel her immer ein lebendiger Organismus. Ja, natürlich ist der Pastor und die Ältesten, die sind hauptverantwortlich, aber bei weitem nicht alleine. Ja, in der Predigt ist es tatsächlich so, dass ich rede und ihr zuhört. Aber eine Gemeinde ist auch viel mehr als die Predigt. Kreise in der Gemeinde, Gespräche beim gemeinsamen Mittagessen, Treffen bei euch zu Hause, wo euch gegenseitig einladet. Und dass all diese Dinge sollten vor allem auch dadurch geprägt sein, dass ihr euch gegenseitig untereinander mit gesunder Lehre weiterbringt. Und ich möchte es dir ganz persönlich heute Morgen sagen. Christsein bedeutet mehr als zuzuhören. Christsein bedeutet mehr als zuzuhören. Es bedeutet nicht weniger als zuzuhören, aber mehr. Mit Zuhören fängt dein Christsein an und du brauchst es immer wieder. Aber es endet damit nicht. Christsein findet in der Gemeinde statt und die Gemeinde ist ein lebendiger Organismus auch des gegenseitigen Dienens und des gegenseitigen Lehrens. Und ganz besonders beruft Paulus dazu die Älteren in der Gemeinde. Ja, sie haben mehr Lebenserfahrung und sie sind zwar nicht immer, aber häufig schon länger Christen als die Jüngeren. Und von daher sollen sie die Jüngeren in der Gemeinde mit an die Hand nehmen. Das ist ihre Aufgabe. Apropos Jüngere, um die geht es anschließend. Und damit sind wir beim dritten und letzten Punkt. Gesunde Lehre fordert und fördert gesunde Jüngere. Wir haben jetzt die Älteren gehabt, jetzt kommen die Jüngeren. Und bei den Älteren war es so, Paulus spricht erst über die Männer, dann über die Frauen. Jetzt macht er es genau andersrum. Ja, was Paulus den Älteren sagt, ist herausfordernd. Ja, das bedeutet, gerade für die Älteren unter uns, das sind Dinge, die solltet ihr umsetzen. Aber das meiste, was da steht, ist auch irgendwie ganz gut nachvollziehbar. Ja, da können sogar Menschen, die jetzt mit dem Glauben nicht viel am Hut haben, etwas mit anfangen. Ja, dass sich ältere Frauen nicht hemmungslos betrinken sollten, da sagen auch viele in unserer Gesellschaft, das ist ein guter Rat. Aber was Paulus dann über die Jüngeren schreibt, das ist gerade heute in unserer Gesellschaft so absolut gegen alles, was unsere Gesellschaft denkt und glaubt. Es ist absolut provokativ und gegenkulturell. Aber das braucht uns nicht zu überraschen als Christen. Als Gemeinden sollen wir eine Gegenkultur sein und wir sollen als Gemeinde immer mehr zu einer Gegenkultur werden. Nicht indem wir jetzt absichtlich irgendwie komisch oder unfreundlich oder seltsam sind, aber dass wir ganz bewusst so sind, wie Gott uns möchte. Wie er sich unser Leben als Einzelne, aber auch als Gemeinschaft vorgestellt hat. Und die erste Provokation, die betrifft die jüngeren Frauen. Ja, wir hatten ja, die älteren Frauen sollen die jüngeren lehren. Und der Inhalt dieser Lehre, den erfahren wir ab Vers 4. Und heißt es damit, sie, also die älteren Frauen, die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen. Paulus sagt hier, jüngere Frauen haben drei Verantwortungsbereiche. Erstens ihre Männer, zweitens ihre Kinder, drittens ihre Häuser. Das ist jetzt nicht etwas, was sich Paulus ausgedacht hat. Ja, das ist in der Schöpfung angelegt. So hat Gott Männer und Frauen geschaffen. Er hat sie beide völlig gleichwertig geschaffen. Beide sind im Bild Gottes. Da gibt es keinen Unterschied. Aber dann hat er ihnen unterschiedliche Aufgaben gegeben, und zwar von Anfang an. Es ist spannend zu sehen, ganz am Anfang der Bibel, dass Gott, als er Adam erschaffen hat, hat er ihn außerhalb des Gartens geschaffen. Und er hat ihn dann in den Garten gesetzt und er hat gesagt, Adam, deine Aufgabe ist es, den Garten zu erweitern, den Garten zu schützen. Und dann hat er Eva geschaffen. Aber Eva hat er im Garten geschaffen. Ja, sie hatte also von Anfang an eine viel engere Beziehung zum Inneren des Gartens, zum damaligen Wohnort oder Wohnhaus der Menschen. Und das ist die Grundlage dafür, dass Paulus hier schreibt, dass Frauen häuslich sein sollen. Ja, das war von Anfang an ihr Bereich. Und nach dem Sündenfall ging der Garten tragischerweise verloren. Aber diese Aufgabenverteilung, die blieb. Männer als die, die die Familie schützen, versorgen und vorandenken. Und Frauen, die innerhalb dieses Schutzrahmens Dinge gemütlich, wohnlich und einfach schön machen. Ich weiß nicht genau, wie es bei euch in der Gemeinde ist, aber bei uns zumindest sind die meisten Ehemänner froh darüber, dass sich die Frauen Gedanken um die Gestaltung der Wohnung machen und die meisten Frauen sind froh darüber, wenn die Männer sie dabei in Ruhe lassen. Ganz ehrlich, die meisten Frauen sind da von Gott viel begabter als die meisten Männer. Es wird ja gerne behauptet, die Bibel ist frauenfeindlich. Sie verbietet Frauen Karriere zu machen und erlaubt es den Männern, während die Frauen irgendwie ans Haus gekettet sind oder sowas. Wisst ihr, das stimmt nicht. Die Bibel redet weder bei Männern noch bei Frauen von der Karriere. Denn Karriere, wie wir es heute verstehen, das hat mit dem eigenen Ego zu tun. Ja, macht man Karriere im heutigen Sinn, dann wird der Beruf häufig zum Götzen. Denn die Bibel sagt eindeutig, dass Männer dafür zuständig sind, ihre Familie finanziell zu versorgen durch ihre Arbeit. Und in unserer Kultur heute ist das in der Regel außer Haus. Aber nicht zu ihrer eigenen Ehre, sondern zur Ehre Gottes. Nicht um so viel Geld wie möglich zu machen, sondern um ihre Familie zu versorgen. Ja, und wenn da Aufstiegsmöglichkeiten dabei sind, klar. Aber dann auch immer so, dass genug Zeit für die anderen Aufgaben übrig bleibt. In der Familie, mit der Frau und den Kindern. Karriere, wie es heute häufig verstanden wird, ist keine Option für Christen, egal welchen Geschlechts. Eine Ehe ist auch kein Vertrag, in dem beide sich gegenseitig ihre Rechte absichern, wie viel sie alleine machen dürfen. Eine Ehe ist eine Liebesbeziehung, wo beide Seiten, Männer wie Frauen, in erster Linie Pflichten haben, bei denen sie sich für den Ehepartner und für die Kinder aufopfern sollen. Zumindest sollte es so sein. Und wisst ihr, es ist tragisch, wenn es nicht so ist. Auch deswegen fordert Paulus ja, dass die älteren Frauen genau das den Jüngeren beibringen, damit es so ist und immer mehr so wird. Und ich glaube, wenn diese grundlegenden Dinge klar sind, dann gibt es auch Freiheiten. Ja, die Kultur in Kreta vor 2000 Jahren ist eine andere als die heute in Deutschland. Die Prinzipien, die Paulus uns nennt, sind zeitlos gültig. Sie gelten ja schon seit dem Garten Eden. Aber die konkrete Umsetzung muss immer wieder angepasst werden. Paulus verbietet zum Beispiel mit keinem Wort, dass verheiratete Frauen auch arbeiten gehen. Aber wenn ihr euch zum Beispiel als junge Frauen mit Kindern überlegt, ab wann soll ich arbeiten gehen, soll ich überhaupt arbeiten gehen, wenn ja, wie viele Stunden, dann immer mit der Berücksichtigung von den Prinzipien, die Paulus hier gibt. Wie ist das mit meiner Familie? Werde ich noch meinen Aufgaben im Haus gerecht damit? Und der Punkt, den hier Paulus hat, ist, dann fragt auch mal die älteren Frauen, wie sie das gemacht haben, welche Erfahrungen sie damit gemacht haben. Euch darauf Antworten zu geben, das ist nämlich ihre Aufgabe, sagt Paulus hier. Und an der Stelle möchte ich mich kurz auch an die Alleinstehenden wenden. Ja, gerade das, was Paulus hier an Frauen schreibt, richtet sich ja schwerpunktmäßig an Verheiratete. Und der Grund dafür ist recht einfach. Es gab damals in der Gemeinde kaum Leute, die unfreiwillig Singles waren. Es gab Witwen, die waren aber meistens schon älter. Und es gab einige wenige, die absichtlich alleine geblieben sind, aber ansonsten waren Singles in den Gemeinden sehr selten. Und ich denke, das ist der Grund, warum Paulus hier hauptsächlich Verheiratete im Blick hat. Aber ansonsten, wie gesagt, aber klar ist auch, als Single, wenn du Single bist, bist du vollwertiges Mitglied der Gemeinde. Auch wenn du hier in dieser Liste vielleicht etwas untergehst. Ja, Paulus kann in 1. Korinther Kapitel 7 Menschen sogar dazu ermutigen, darüber nachzudenken, ob man nicht in der Gemeinde bewusst alleinstehend bleibt. Ja, für wen das sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Aber es zeigt auf jeden Fall, dass man dadurch voll und ganz zum Reich Gottes gehört. Es macht keinen Unterschied, auch wenn Paulus das hier nicht explizit erwähnt. Dadurch sind natürlich manche Dinge für dich als Single vielleicht nicht ganz so relevant wie für Verheiratete. Aber alles, was mit Jüngerschaft zu tun hat, also mit dem gegenseitigen Dienen und Lehren in der Gemeinde, das gilt sehr wohl für dich. Und wenn du alleinstehend bist, hast du vielleicht sogar mehr Zeit dazu als die Verheirateten. Die jungen Frauen. Und jetzt kommen zum Schluss die jungen Männer. Vers 6. Gleicherweise ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen sein sollen. Ja, hier kommt Paulus enorm schnell auf den Punkt. Junge Männer, seid besonnen, das war's. Ich habe mich gefragt, warum ist Paulus hier so kurz? Vielleicht, weil junge Männer es einfach drauf haben. Ja, die brauchen nicht viel. Die brauchen noch ein bisschen Besonnenheit. Vielleicht ist das der Grund. Aber ich glaube nicht. Vermutlich ist es eher andersrum. Paulus weiß, es gibt so viele Baustellen im Leben von jungen Männern, dass er nur mit der allergrößten anfängt. Und zwar der Besonnenheit. Ja, wie gesagt, besonnen ist ja Paulus' Lieblingswort im Titusbrief, gerade in diesem Abschnitt. Es kommt bei drei Gruppen vor, außer bei den älteren Frauen. Und besonders bedeutet eben nüchtern, seriös, diszipliniert, erwachsen, verlässlich. Mit einem Wort selbst kontrolliert. Das liegt jungen Männern nicht gerade im Blut, um es mal vorsichtig zu sagen. Wisst ihr was? Wie das, was er den jungen Frauen schreibt, ist auch das radikal gegenkulturell. Denn heute in unserer Kultur hat jeder ja das Recht und den Anspruch darauf, sich selbst so auszudrücken, so zu geben, sich so darzustellen, wie man sich fühlt, wie man gerade so drauf ist. Und Kritik daran ist unerwünscht. Ja, eines der Schlagworte dafür ist authentisch. Ja, so bin ich halt. Und wenn du mich dafür kritisierst, dann greifst du meine Identität an. Und weißt du, besonnen zu sein bedeutet so ziemlich das Gegenteil davon. Nicht das zu tun, wonach mir gerade ist, sondern das zu tun, was gerade dran ist. Nicht das zu tun, wonach mir gerade ist, sondern das zu tun, was gerade dran ist. Selbst kontrolliert. Ja, und dabei bedeutet besonnen jetzt nicht, den Verstand abzugeben, ja, wie in einem totalitären Regime. Ich mache einfach alles mit, was mir gesagt wird. Sondern das Leben selbstständig im Licht des Wortes Gottes nach vorne zu denken, zu planen, sich selbst zu führen und dann in der Lage zu sein, auch andere zu führen. Junge Männer, Paulus ist davon überzeugt, damit haben wir erstmal genug zu tun. Aber warum eigentlich das Ganze mit diesen Listen hier, mit den verschiedenen Gruppen in der Gemeinde? Ist nicht das Evangelium, also der Kern unseres Glaubens, dass Gott alles getan hat, für uns und auch völlig ohne uns? Warum spricht Paulus dann von gesunder Lehre, Doppelpunkt, und dann kommen lauter Dinge, die wir tun sollen? Wir haben am Anfang gesehen, gesunde Lehre ist immer Lehre, die nicht nur richtig ist, sondern die das ganze Leben prägt. Und wenn wir das Evangelium wirklich gesund verstanden haben, dann hat es eben Auswirkungen auf alle Bereiche unseres Lebens, für alle Altersgruppen, für alle Geschlechter, gerade in der Gemeinde. Und genau diese Kerbe schlägt unser Abschnitt. Es gibt zwei Begründungen, die Paulus hier gibt. Warum ältere und jüngere Männer und Frauen sich so verhalten sollen, wie er es sagt. Das ist einmal in Vers 3, dort sagt er, wie es Heiligen geziemt. Und in Vers 5, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Also tut das alles, wie es Heiligen geziemt und damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Warum sagt Paulus das hier mitten in dieser Liste? Vers 3, wie es Heiligen geziemt. Ja, man kann auch übersetzen, wie es Heiligen entspricht, wie es sich für Heilige gehört. Ja, durch den Glauben sind wir alle Heilige. Wir alle. Ja, also eigentlich bist du nicht heilig und ich auch nicht. Aber wenn du an Jesus Christus glaubst, dann schaut dich Gott an in Jesus Christus. Er schaut Jesus an deiner Stelle und plötzlich sieht er dich als vollständig heilig. Er sieht dich als vollständig heilig mit all deiner Ungeduld, mit deiner schlechten Laune, mit deinen sexuellen Gedanken, deinen unbedachten Worten, deinem kleinen Glauben, deiner Unbesonnenheit. Ja, genau dich schaut Gott an und sieht dich als vollständig heilig. Wenn Gott darüber nachdenkt, wie heilig du bist, dann denkt er, völlig sinnlos, völlig heilig. Das ist es, wie Gott dich ansieht. Er denkt nämlich an Jesus, wenn er an dich denkt. Aber die Frage ist jetzt, passt dein praktisches Leben, das, was du lebst, zu der Tatsache, dass du heilig bist? Und das ist die Frage, die dir Gottes Wort heute Morgen stellt. Das ist der Grund, warum Paulus das in seiner Liste erwähnt mit den Heiligen. Gesunde Lehre betrifft das ganze Leben, weil Gott dir mit seiner Heiligkeit, wenn er dir seine Heiligkeit schenkt, dir nicht nur ein Geschenk gibt, sondern auch einen Auftrag. Und in eine ähnliche Richtung geht dann die zweite Begründung oder eigentlich die Zielsetzung, die Paulus gibt, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Die Kritik an unserem Glauben von Menschen, die das nicht hören wollen, die ist oft hart. Ja, Menschen urteilen in unserer Gesellschaft immer härter über Christen. Ja, einerseits kritisieren sie unsere Lehren und heute vor allem die ethischen, moralischen Maßstäbe, nach denen wir leben. Sie machen sich über das lustig, was die Bibel sagt. Und dann zweitens kritisieren sie die Christen dafür, dass sich Christen auf diese Maßstäbe berufen, aber gleichzeitig ganz anders leben. Und wisst ihr, das Ding ist, gegen das Erste, dass sie sich über uns lustig machen, also über das, was wir glauben, da können wir nichts gegen machen. Aber gegen das Zweite sehr wohl. Wir bekennen uns zum Wort Gottes, aber wenn wir ganz anders leben, als Gottes Wort es sagt, dann geben wir Gegnern und Skeptikern unseres Glaubens Munition in die Hand. Ein Beispiel, wo das heute passiert, sind die Skandale um sexuellen Missbrauch, vor allem an Kindern in den großen Kirchen. Natürlich kann man sich jetzt beschweren, ja, so Missbrauch, das gibt und gab es doch auch woanders, nicht nur in den Kirchen. Warum berichten die Medien gerade so viel über die Kirchen? Und darüber kann man sich beschweren und man hätte vielleicht auch irgendwo recht. Und trotzdem nimmt unsere nachchristliche, säkulare Kultur sehr wohl wahr. Bei der Kirche ist das nochmal etwas anderes, weil sie so einen hohen Anspruch hat. Sie ist schließlich die von Gott gestiftete Gemeinschaft der Heiligen. Sie sagt von sich selbst, sie ist die heilige christliche Kirche. Muss man ein bisschen salopp und überspitzt zu sagen, die Welt darf unheilig leben. Die Kirche darf das nicht. Und das wissen nicht Christen sehr genau. Wenn wir uns Heilige nennen, dann sind wir verpflichtet, auch tatsächlich heilig zu leben. Weißt du, sonst wird das Wort Gottes verlästert. Wir machen erst uns lächerlich und anschließend Gottes Wort und dadurch Gott. Und das ist heuchlerisch. Oder um es mit diesem Wort zu sagen, was in Titus so häufig ist, das ist ungesund. Und deswegen ermutige ich dich, ernähre dich. Aber nicht nur dich, sondern auch deine biologische Familie, wenn du hier vor Ort eine hast. Und in jedem Fall ernähre hier deine geistliche Familie mit gesunder Lehre. Mit Lehre, die das ganze Leben prägt. Damit Gott durch dein Leben nicht verlästert wird, sondern alle Ehre bekommt. Amen.